Wir finden ja in den apostolischen Briefen 10 verschiedene Grußlisten im Neuen Testament. Und hier in Kolosser 4, in dieser Grußliste des Apostels Paulus, finden wir 10 verschiedene Namen, zu denen er jeweils etwas zu sagen hat und sicher auch der Geist Gottes uns etwas aufschließen will. Ich erinnere mich noch, wie wir einmal in Worms Bruder Adolf Heller besucht haben und wie wir dort auch den alten jüdischen Friedhof besuchten, der zu den Ältesten des Abendlandes gehörten. Es ist ja dort so, dass die Gräber niemals aufgelöst werden, sondern dass die Grabsteine nach und nach in der Erde versinken. Meine Frau war sogar einmal in Prag und hat dort den ältesten Friedhof, den ältesten jüdischen Friedhof gesehen, wo auch der Grabstein von dem großen Rabbi Baal Shem Tov zu sehen ist. Da möchte ich Sie fragen, diese 10 Namen in den Grußlisten des Apostels Paulus hier, in dieser Grußliste, sind das nun gleichsam solche Grabsteine? Solche Grabinschriften, die wir nur mühsam entziffern können und mit denen uns im Grunde gar nichts mehr verbindet. Nein, das sind also keine abstrakten Dinge, sondern die Menschen, die hier genannt werden, waren blutvolle Menschen, die in einer bestimmten Zeit und Kultur der Cäsaren lebten, in einer bestimmten Umwelt, die einen bestimmten Beruf hatten, die aber auch allesamt als Mitarbeiter im Buche des Lebens standen, die also in der Gemeinde des Christus mitarbeiteten. Und diese 10 Namen zeigen uns die Verschiedenartigkeit der Glieder am Leibe Christi, zeigen uns die Vielfalt der geistlichen Biografien und Führungen, und die Fülle verschiedener Prägungen auch durch den Heiligen Geist und die Mannigfaltigkeit der Charaktere und der Dienste. Für Paulus ist erwähnenswert ihre Mitwirkung an der Darstellung des Lebenswortes. Für ihn geht es darum, diese Männer zu ermuntern für ihren Weg und ihren Dienst im Auftrage Christi. Es geht ihm um Bewährung und hin und wieder gibt er auch eine geistliche Charakteristik verschiedener Personen an. Er nennt aber auch Gefahren und ein mögliches Scheitern. Und nun möchte ich beginnen und zunächst einmal den Anfang von Vers 7 bis 8 lesen. Alles, was mich anbetrifft, wird euch Tychikus bekannt machen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitsklave in dem Herrn, den ich darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahret, wie es um uns steht, also unsere Umstände, und damit er eure Herzen tröste. Auf diese Weise, durch eine präzise Kenntnis der Umstände des Apostels Paulus in der Gefangenschaft und seiner Mitarbeiter wird eine Grundlage gelegt für treue, zielgerichtete Fürbitte. Das ist wahrlich besser als ein Brief, als ein E-Mail, wie man es heute immer wieder verschickt, hin und her zu den Missionaren. Nein, das hat Paulus nicht genügt, sondern er hat einen Bruder gesandt und andere Brüder mit ihm, die diesen Dienst der präzisen Unterrichtung vollziehen sollten. Und sie sollten dann sicher auch dem Paulus die Umstände der Kolossergemeinde zurückberichten. Dieser Tychikus, zu Deutsch Glücklicher oder Kind des Glückes, ist im Grunde nichts anderes als die griechische Übersetzung des hebräischen Benjamin. Und er wird hier genannt, ein geliebter Bruder, von allen geliebt, ein treuer Diener und Mitsklave in dem Herrn Jesus, der also den untersten Sklavendienst tut. Geliebt und treu. Nun, das ist wirklich wichtig, dass wir diese Reihenfolge einhalten, auch wenn wir Menschen zum Dienst in den Gemeinden rufen, dass sie bekehrt sind, dass sie belehrt werden und etwas lernen, dass sie begehrt und geliebt sind in der Gemeinde Gottes, dass sie sich bewährt haben und dass sie treu, zuverlässig und vertrauenswürdig sind. Wir haben ja gestern von jenem Mordecai das schöne Wort gelesen, das ich noch einmal wiederholen möchte, aus Esther 10, wo es von ihm heißt, denn Mordecai, der Jude, war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zur Wohlfahrt seiner ganzen Generation. Ja, das ist wichtig, dass ein solcher Bruder nicht nur geliebt ist von den Gliedern der Gemeinde, sondern dass er auch ein treuer Diener ist, ein treuer Diener des Herrn Jesus. Treue, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, das findet man heute nur noch selten. Menschen, die ihrem Auftrag treu sind, die der Gemeinde Gottes treu sind, die auch eine gewisse geistliche Linie haben, die sie halten und an die sie sich halten, ohne dass sie darum einer unheilvollen Sturheit verfallen. Das wäre das Negative, die negative Seite. So wie unser Gott und Vater treu ist in allem und treu in Christo Jesu, so sollten auch wir nicht nur Geliebte sein innerhalb der Gemeinde, sondern treu, zuverlässig und vertrauenswürdig. Leute, auf die man bauen kann, auf deren Charakter man bauen kann und die auch einmal schweigen können über Dinge, die ihnen in der Seelsorge anvertraut worden sind, sodass das nicht sofort per Telefon von Süddeutschland bis Norddeutschland hindurch gemeldet wird oder gar in öffentlichen Versammlungen wiedergegeben wird. Das gehört auch zu dieser Treue, wenn man ein solcher treuer Diener sein will. Er soll Bericht geben über die Lage des Paulus in Rom, einen lebendigen Bericht, der einen Brief bei weitem übertrifft und der auch Raum gibt für Fragen der Gemeindeglieder. Und dies alles soll dann dazu dienen, dass die Herzen der Kolosser getröstet werden. Das ist ja jener wunderbare Hirtendienst der Paraklesis, der, das heißt, der Treue, der Ermahnung, der Ermunterung, der Ermutigung, aber auch der Warnung und Mahnung, der gleichlaufend geschieht mit dem Parakleten, mit der Wirkungsweise des Heiligen Geistes. Also die Hirten in der Gemeinde, die solchen Dienst der Ermahnung und des Trostes und der Ermutigung tun, sind unmittelbar gesandt von dem großen Parakleten, von dem Tröster, dem Heiligen Geist. Und ihr Dienst der Tröstung dient dazu, dass Geist und Seele gekoppelt werden in der Heiligung. Ich möchte hierzu doch noch das schöne Wort lesen aus Hebräer 10 über den Hirtendienst, den Dienst der Ermahnung. Hebräer 10 von Vers 23 bis 25. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen bereits Sitte geworden ist, sondern einander ermuntern. Hier steht dieses Wort des seelsorgerlichen Hirtendienstes, das man auch übersetzen kann mit trösten oder ermutigen oder ermahnen, sondern einander ermuntern, und das in einem umso höheren Grade, je mehr ihr den Tag der Wiederkunft Christi herannahen seht. Das ist ganz wichtig, denn offensichtlich ist die Gemeinde unmittelbar vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in einer besonderen Gefährdung, sodass dieser seelsorgerliche Hirtendienst in besonderer Weise wichtig wird und geschehen sollte. Es gibt noch eine Lesart in diesem Text. Die eine Lesart heißt: damit ihr erfahret, wie es um uns steht. Die Liebe der Kolosser galt ja dem gefangenen Apostel Paulus. Und die andere Lesart heißt: damit er eure Umstände erfahre und er eure Herzen tröste. Das sind kommunizierende Röhren. Auch Paulus möchte wissen, wie es seinen Gemeinden ergeht und den Gliedern in dieser Gemeinde. Noch einmal den Text: alles, was mich anbetrifft, wird euch Tychikus bekannt machen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitsklave in dem Herrn, den ich darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahret, wie es um uns steht und er eure Herzen tröste. Gemeinsam mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der aus eurer Mitte stand. Sie werden euch alles berichten, was hier vorgeht. Also keine Schönfärberei, wie das heute manchmal bei Missionsberichten geschieht, wo man die großen Erfolge und die positiven Wachstumseffekte der Gemeinde vor Augen führt und die negativen Entwicklungen möglichst verschweigt. Nein, er wird euch alles berichten, was hier vorgeht. Auch die schweren Dinge, auch die Leiden, auch das Verzagtsein, das auch den Apostel Paulus manchmal überfallen hat. Onesimus, der treue und geliebte Bruder, da werde ich erinnert, weil Onesimus bedeutet nützlich oder brauchbar, an 2. Timotheus 2, 20 bis 21. In einem großen Hause, Paulus denkt offensichtlich an die groß gewordene Gemeinde, wie sie heute ist. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und tönerne, die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von den Letzteren hinwegreinigt, von den Gefäßen zur Unehre, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werke zugerüstet. Ein nützliches Gefäß. Was ist das für ein schöner Name, wenn man dann Bruder nützlich heißt? Bruder Onesimus, der treue und geliebte Bruder. Aber zunächst einmal war dieser Sklave im Hause des Philemon zunächst unnütz, überhaupt nicht nützlich. Da denken wir an das entzückende Philemon-Brieflein, das wir einmal lesen und studieren sollten. Er war ja von seinem Dienstherrn Philemon entlaufen. Und wir stellen uns die Frage, warum? Denn es war ja immerhin ein christlicher Herr, ein Bruder in der Gemeinde Gottes, dem er als Sklave zu dienen hatte. Nun, ich könnte mir das gut denken, dass ihm das allmählich über die Hutschnur ging, dass alle Nase lang in diesem großen Anwesen des Philemon ein Hauskreis stattfand, wo man sich dem Studium des Wortes Gottes und den Gebeten hingab, und wie dann immer ein solch komischer Heiliger kam, der sich Paulus nannte, der dann oft das Wort bis Mitternacht verzog, und das war ihm schließlich alles zu viel geworden, der ganze Anspruch des Evangeliums, und er war davongelaufen. Wenn man ihn ergriffen hätte als entlaufenden Sklaven, dann hätte man ihn nach der Sitte der damaligen Zeit nicht nur zu seinem Herrn zurückgebracht, sondern mit einem glühenden Eisen ein Brandzeichen auf die Stirne gebrannt, so wie man das heute mit den Pferden macht, damit er markiert war für alle Zeit. Ja, und dann kommt er nach Rom, dort wird er aufgegriffen, wird in eine Zelle geworfen und wer sitzt da? Ausgerechnet der Paulus. Und dann sagt Paulus später, ich habe ihn gezeugt in meinen Fesseln. Das heißt, ich habe ihn zum neuen Leben geführt. Er hat hier im Gefängnis die Wiedergeburt erfahren und Paulus wurde sein geistlicher Vater. Und dann müssen Sie einmal lesen, wie er dem Philemon den nunmehr nützlichen Onesimus als Brudergeschenk zurücksendet und wie er da noch schreibt, ich sende ihn dir zurück, ihn, das ist mein eigenes Herz. Nimm ihn also auf, als hätte ich dir mein Herz gesandt und wenn er dir etwas schuldig geworden ist, ich will es bezahlen. Das sagt dieser Mann, der Tag und Nacht gearbeitet hat, um seinen Gemeinden nicht noch lästig zu fallen. Und dieser Mann ist dann zu einem Diener in der Gemeinde geworden, so wie er hier genannt wird, ein treuer und geliebter Bruder. Er wird zusammen mit Tychikus ausgesandt, um den Bericht über die Umstände des Apostels Paulus in der Kolossergemeinde zu geben. Das ist nun wieder eine von den schönen Zweierschaften in der Heiligen Schrift. Wir denken hier an Moses und Josua, an Paulus und Barnabas, später Paulus und Timotheus, an Petrus und Johannes oder auch an unsere Brüder Heller und Geier, die so eng zusammengearbeitet haben. Ich denke hier auch an die gesegneten heimgegangenen Zeugen der Blankenburger Konferenz, Kirchenrat de Bohr und Pastor Albert Michaelis. Es gibt in der Kirchengeschichte vieler solcher Zweierschaften, die der Herr im Dienst gesegnet und bestätigt hat. Und das haben wir auch hier. Sie werden euch berichten. Und das ist auch für uns heute wichtig, dass wir einen Blick tun über den Gartenzaun unserer eigenen Gemeinde oder Gemeinschaft, über das, was weltweit vorgeht an positiven Entwicklungen in der Gemeinde Gottes, aber auch an negativen Entwicklungen, Gott sei es geklagt, an Abfall in den letzten Tagen. Und nun Vers 10 bis 11. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmet ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung stammen. Diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, sie sind mir ein Trost gewesen. Zunächst einmal etwas zu dem Mitgefangenen des Paulus, zu dem Bruder Aristarchus. Aristarchus heißt der beste Herrscher, der gute Regent. Da denken wir doch an den guten Herrscher und Regenten und Fürsten unserer Seele, den Anführer unserer Errettung, von dem wir singen, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehen, so sehen wir ihn vor zarter Liebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampfe Kraft und Mut, der Herr ist gut. Oder wir denken an Lieder wie, welch ein Freund ist unser Jesus, König, Priester und Prophet, oder an den Vers, wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, uns tut? Aristarchus, der beste Herrscher, der gute Regent. In seinem Namen ist er schon ein Zeugnis für Jesus. Und daran hat er gewiss oftmals angeknüpft, wenn er anderen ein Zeugnis von der Liebe Gottes gab. Diese Männer, auch Aristarchus, waren Mitteilnehmer der Trübsale des Apostels Paulus in der Gefangenschaft, aber auch der Offenbarungen, die er dort sonderlich in der Gefangenschaft erhalten hat, und der künftigen Herrlichkeit, die ihm gezeigt worden ist. Sie müssen ja wissen, dass die Gefangenschaft des Apostels Paulus auch unter Brüdern verschieden beurteilt worden ist. Es gab Brüder, die waren der Meinung, es wird endlich einmal Zeit, dass dieser Mann, der so besinnungslos in die Völkerwelt vorstößt, vom Herrn an die Kette gelegt wird. Und die durch ihre Verkündigung dem Apostel Paulus, weil sie es taten, aus Neid und Streitsucht und Eifersucht noch zusätzliche Beschwernis aufluden. Und die jüdisch geprägten Brüder aus Jerusalem, die werden gesagt haben, hier hat der Herr dem Paulus ein Stoppzeichen gegeben. Und da war es schon ein Wagnis, sich zu einem solchen gefangenen Apostel zu bekennen. Ich möchte hierzu eine sehr schöne Parallele lesen aus Jeremias 33, Vers 1 bis 3, wo auch Jeremia in einer Gefangenschaft war. Und das Wort Jahwes geschah zum zweiten Mal zu Jeremia, als er noch im Gefängnishofe verhaftet worden war. Also, so spricht Jahwe, der Handelnde, Jahwe, der es bildet, um es zu verwirklichen. Jahwe ist sein Name. Rufe zu mir, und ich will dir antworten und will dir große und unerreichbare Dinge offenbaren, die du noch nicht weißt. Und so ist es auch dem Apostel Paulus in der Gefangenschaft widerfahren, trotz der Trübsale, die damit verbunden waren, große und unerreichbare Dinge und Geheimnisse sind ihm dort geoffenbart worden. Und die Mitteilnehmer an seiner Trübsal, wie Aristarchus, waren dann auch Mitarbeiter und Mitteilnehmer an seinen speziellen Gottesoffenbarungen, die er dort erfuhr. Aber nun noch einmal den ganzen Text. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt, und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung kommen. Diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes. Sie sind mir ein Trost gewesen. Markus, eigentlich Johannes Markus, zu Deutsch heißt Markus der Zarte, der Zärtliche, der Weiche oder der Furchtsame oder der Höfliche. Und wenn wir die Apostelgeschichte kennen, dann wissen wir, dass dort etwas geschehen ist, dass eine wunderbare Zweierschaft zwischen dem Apostel Paulus und dem Apostel Barnabas zerbrochen hat. Apostelgeschichte 13,13, sie kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes, das ist Markus, aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Und ich glaube nicht, dass er dies tat wegen der hohen Gebirge oder wegen der langen Marschstrecken, die zu bewältigen hatten, oder wegen der Feindschaft der Juden und der Heiden, sondern wenn es hier heißt, er kehrte nach Jerusalem zurück, dann ist das seine innere Tendenz, seine innere Marschrichtung zu jener Jerusalemer Muttergemeinde, wo es viele bekehrte Pharisäer und Priester gab, die gar nicht einverstanden waren mit dem Weg des Evangeliums in die Welt der Völker, in die Heidenwelt. Er kehrte zurück, und dann in Apostelgeschichte 15,37 wird das Dienstband zerschnitten zwischen Paulus und Barnabas. Barnabas aber war gesonnen, auch Johannes mit Zunamen Markus noch einmal mitzunehmen. Paulus aber hielt es für angemessen, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zum Werke. Es entstand nun eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten und dass Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber erwählte Silas als Mitarbeiter. Ja, so kann es geschehen. Auch unter Dienern am Evangelium und in der Gemeinde Gottes, dass da auf einmal kein gemeinsames Fundament mehr ist. Und der Grund hier war, dass die Blutsbande triumphierten über die Geistesverbindung und über das, was der Wille des Herrn war. Aber später wird dieser Markus wieder eingegliedert in den Dienst. Und Paulus der Alte kann in 2. Timotheus 4 schreiben, er ist mir nützlich zum Dienst. Und Markus, der Neffe des Barnabas, betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmet ihn auf. Was mögen das für Befehle gewesen sein, für innere Ziele? Ganz sicher stimmten sie überein mit Römer 15, 7. Nehmet einander auf, in derselben Weise, wie der Christus euch aufgenommen hat, in die Herrlichkeit Gottes. Und dann wird hier noch genannt Jesus Justus. Eigentlich im Hebräischen wurde dieser jüdische Bruder bezeichnet als Jeshua Sadik, der Gerechte. Er gehörte zu den Sadikim. Er trägt den Namen unseres Herrn, der ja damals gar nicht ungewöhnlich war. Jesus, der Gerechte, ein Jude, der auf der Seite des Apostels Paulus steht. Dazu gehörte Mut. Er nennt sie ja hier, die aus der Beschneidung kommen, Markus und Jesus Justus und vielleicht auch Aristarchus. Damals war es ja noch so, dass die Judenchristenheit und die Gemeinde aus den Völkern nebeneinander herliefen. Und das ist das große Thema des Epheserbriefes. Die Einheit zwischen glaubenden Juden und glaubenden Heiden, die der Herr Jesus geschaffen hat, als er am Schandpfahl hing und in sich selbst einen neuen Menschen schuf, die Gemeinde aus glaubenden Juden und Heiden, weil die Zwischenwand der Umzäunung des Gesetzes niedergerissen worden war und er Frieden gemacht hat durch sein Blut zwischen diesen beiden Teilen der Gemeinde, die an und für sich so vieles trennte. Und das ist das Thema des ganzen Epheserbriefes, auch dort, wo es heißt, die Grundlage, das Fundament der Behausung Gottes im Geist der Gemeinde sind die Apostel und die Propheten, alle Apostel, alle Propheten, nicht nur der Apostel Paulus. Und in Epheser 4, wo die siebenfache Einheit der Gemeinde genannt wird, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, eine Berufung, eine Taufe, ein Gott und Vater, ein Herr. Da ist wieder an die Einheit zwischen Juden und Heiden gedacht, die damals so schwer erkämpft werden musste und die dann festgehalten worden ist. Und heute wird ja der Faden wieder angeknüpft und es gibt heute wieder jüdische, messianische Gemeinden, und die große Gemeinde aus den Völkern, die bemüht ist, diese Gemeinden in Israel zu unterstützen, so wie es damals der Apostel Paulus mit seinen Sammlungen getan hat. Ja, und dann heißt es, die aus der Beschneidung kommen, diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes. Sie sind mir ein Trost gewesen. Erstlinge aus ganz Israel. Und wenn es hier heißt, sie sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, dann ist ganz klar, dass auch der Apostel Paulus sich nicht gescheut hat, sich einen Arbeiter am Reiche Gottes zu nennen. Sehen Sie, und da müssen wir umlernen. Da dürfen wir nicht immer trennen Reichslinie und Gemeindelinie. Das Reich Gottes ist viel umfassender als das tausendjährige Messiasreich. Das Königtum Gottes ist seine Heilsverwaltung von der Schöpfung bis zur Vollendung der Welt und ein elementarer Bestandteil und Dienstorgan des Reiches Gottes ist der Leib Christi, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ja, Reichsgottesarbeiter, und diese waren Mitarbeiter am Reiche Gottes. Ich habe es einmal gewagt, in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit einen Artikel zu schreiben über die 14 Stellen in den Briefen des Apostels Paulus, wo er vom Reiche Gottes spricht und vom Erbteil im Reiche Gottes, das wir erwarten. Und da hat mir doch ein Bruder einen ganz, ganz bösen Brief geschrieben, wie ich so etwas nur tun könnte. Wir hätten doch mit dem Reiche Gottes überhaupt nichts zu tun. Ach, was sind wir doch für Toren. Und ich werde hier manchmal, verzeihen Sie das bissige Wort, an Goethe erinnert in Faust, im Auslegen seid frisch und munter, legt ihr nichts aus, dann legt was unter. Nein, das ist für Paulus eine ganz große Freude. Da sind Judenchristen, die sind Mitarbeiter am Reiche Gottes. Da sind Erstlinge aus ganz Israel, Frühfeigen am Feigenbaume Juda, so wie Paulus sich selbst eine Frühgeburt aus Israel nennt. Und er hatte ja unaufhörlichen Schmerz in seinem Herzen und sein Gewissen legte Zeugnis darüber ab, dass er einmal sogar wünschte, verflucht zu sein, hinweg von Jesus, damit einige von seinen Brüdern aus Israel gerettet würden. Und sie waren ihm in dieser Weise ein ganz besonderer Trost, als Erstlinge aus Israel. Und hier steht für Trost ein ganz besonderes Wort, Paregoria. Und dieses griechische Wort heißt eigentlich Nahrungs- oder Brennholzvorrat. Als wir im vorigen Jahr wieder einmal zum Urlaub in Mittenwald waren, da haben wir von früh bis abends die Axt gehört. Und ein Nachbar, ein alter Mann, der Vater eines Geigenbauers, hat dort Holz gehackt und hat dann dieses Holz wunderschön gestapelt vor seinem Hause, vor seinem Häuschen, so wie man das dort tut, angesichts der rauen und kalten Winter. Und so waren diese Männer, Aristarchus, der beste Herrscher, Markus, der Zärtliche, und Jesus, der Gerechte, Jesus Zadik, für Paulus gewissermaßen ein Brennholzvorrat für kommende Zeiten der Verwerfung und Verstockung Israels, die er noch miterleben musste. Sie waren ihm ein gewaltiger Trost. Ein Angeld darauf, dass einmal ganz Israel gerettet würde. Wir müssen fortfahren. Vers 12 bis 13. Der sechste Name. Es grüßt euch Epaphras, der aus eurer Mitte ist, ein Sklave des Messias Jesus, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr dasteht vollkommen und vollgewiss in allem Willen Gottes. Denn ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Epaphras, der Überströmende, sein Name kann auch heißen, einer, der keine Phrasen macht, keine Schaumschlägerei, keine frommen Worte ohne Hintergrund. Er war der Begründer der Kolossergemeinde, dieser Sklave Christi Jesu. Und ich möchte hierzu einmal aus Kolosser 1, Vers 7 bis 8 lesen. Kolosser 1, ab Vers 6. Dort spricht Paulus von dem Evangelium, das zu euch gekommen ist, so wie es auch in der ganzen Welt ist und ist fruchtbringend und wachsend, wie auch unter euch, von dem Tage an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geiste kundgetan hat. Von ihm heißt es hier, dass er ringt in den Gebeten, dass er also in einem Gebetsringkampf steht. Das ist nun keineswegs so gemeint, wie man es heute manchmal tut, dass man dann die Gemeinde einteilt, Tag und Nacht in einem Kettengebet, jeder bekommt eine Stunde zugewiesen und dann müssen sie alle beten, damit Gott auch hört und es darf keine Minute ausgelassen werden. Wissen Sie, was das ist? Das ist so etwas Ähnliches wie bei dem Propheten Elias, der gesagt hat, ihr müsst lauter rufen, ihr Baalspriester. Euer Gott ist vielleicht in den Garten spazieren gegangen, er kann nicht hören. Und dann ritzen sie sich im Fleisch und in der Haut, bis sie bluteten, weil sie keine Antwort von ihrem Baal bekamen. Jesus hat einmal in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden und ihr sollt nicht meinen, wenn ihr viele, viele, viele Worte macht, dann werdet ihr besser erhört, denn euer Vater weiß doch, was ihr bedürfet. Aber da möchte ich doch die Frage stellen, weshalb ist hier von einem Gebetsringkampf die Rede, von einer Agonia? Ist das ein Kampf des Epaphras mit Gott, der dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus etwas abtrotzen will? Nein, es ist ein Kampf mit der Finsternis, mit finsteren Mächten, die das Werden und die Vollendung der Gemeinde um jeden Preis verhindern wollen und die das Wort Gottes und das Wachstum des Wortes Gottes verhindern wollen. Ja, ich möchte es noch einmal lesen, worum es diesem Mann ging im Ringkampf, im Gebetsringkampf mit finsteren Mächten, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr dasteht vollkommen und vollgewiss oder völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Denn ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea, und die in Hierapolis. Das stimmt mit den Gebeten des Apostels Paulus überein, von denen er selbst in Kolosser 1 berichtet. Kolosser 1 ab Vers 27, wo er sagt, jetzt aber ist es seinen Heiligen geoffenbart worden, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christo darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Ringkampf ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze, der Weisheit und der Erkenntnis. Wo hören wir heute noch in den Gebetsstunden der Gemeinden und Gemeinschaften solche Gebetsziele, die Paulus hatte und denen sich Epaphras, der treue Diener, angeschlossen hat? Es geht wirklich um die Ausreife der Gemeinde. Und das ist meine große Frage an die sogenannte Gemeindewachstumsbewegung, wo es immer nur um Quantität geht, um Zahlen, um Zuwachs und darum, dass man dann veröffentlichen kann, welche Supergemeinde man irgendwo wieder einmal installiert hat, mit 1000 Menschen, die da kommen oder mehr. Quantität statt Qualität. Das Ziel dieser Beter war Festigkeit statt Schwanken, Festigkeit im Glauben. Das Ziel war, dass diejenigen, die vollkommen in Christo sind, von der Wiedergeburt an, so wie jeder Säugling, der vollkommen auf die Welt kommt, dass sie vollendet würden in einer klaren, geistlichen Reife. So sagt es einmal Jakobus 1, Vers 4, ihr sollt vollkommen und vollendet sein. Mündiges Wachstum auf dem Glaubensweg in Gnade und Erkenntnis und die Erfüllung mit dem Wort und mit dem Geist ist das einzige Gegengift gegen die antichristlichen Mächte und Kräfte, die sich schon in unserer Zeit entwickeln und die auf die Offenbarung des Antichristen hinzielen. Ich möchte Ihnen einen Witz erzählen, vielleicht verdeutlicht er diese Dinge noch etwas mehr. Da ist ein Flugkapitän und der gibt durch den Bordlautsprecher Folgendes durch, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen eine positive und eine negative Nachricht zu überbringen. Die positive Nachricht zuerst, wir kommen außerordentlich schnell vorwärts. Die negative Nachricht, wir haben leider die Orientierung verloren. Und so ist das weithin heute in den Gemeinden, die dann nicht mehr bewässert werden von den vier wahren Paradiesströmen, nämlich von der Lehre der Apostel, von dem Bleiben in den Gebeten, vom Bleiben in dem Brotbrechen und von der Gemeinschaft in der Gemeinde Gottes. Nun Vers 14 in unserer Grußliste. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Gedankenstrich Demas. Aber zunächst einmal Lukas, der Erleuchtete oder der Lichtspendende. Die Übersetzung von Aaron. Und vielleicht war er einer der israelitischen Proselyten, die sich später der Synagoge wieder angeschlossen haben und die dann als erste von der Botschaft des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter erfasst wurden. Denn das Wort Gottes ist dem Volke Israel anvertraut. Der Erleuchtete, der Lichtspendende, ich denke hier an Philipper 2, Vers 16, wo uns gesagt wird, dass wir leuchten sollen wie Sterne in einem dunklen Kosmos, darstellen das Wort des Lebens in unserem Leben. Lukas war ja der Reisegefährte des Paulus und sein Biograf in der Apostelgeschichte und er war auch der Evangelist, der uns eine von den vier wunderbaren Christusfotografien überliefert hatten, die wir die vier Evangelien nennen. Er hat ja Jesus Christus als den Adamssohn, den Menschensohn, den Heiland aller Völker geschildert. Ein Mann, der auch präzise historische Kenntnisse und Interessen hatte, der die Dinge ganz genau erforscht hat, bis ins Letzte und Tiefste hinein. Ich darf hierzu einmal lesen aus der Einleitungsformel des Lukas-Evangeliums, weil es ja viele unternommen haben, eine Erzählung zu verfassen von den Ereignissen, die unter uns völlig geglaubt werden, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genauestens gefolgt bin, Er hat also Quellenforschung betrieben. Es dir, vortrefflicher Theophilus, Gottes Freund, der Reihe nach geordnet zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Sachverhalte erkennest, in welchen du unterrichtet worden bist. Er schreibt das zunächst, das Lukas-Evangelium, für einen bestimmten Mann, für einen hochgestellten Mann, Theophilus, den Gottesfreund. Und der war dann der Patron Libri, das heißt, er hatte dann die Aufgabe, diese Evangeliumsschrift vervielfältigen und kopieren zu lassen auf eigene Kosten, das war damals sehr teuer, und sie dann weiterzugeben in die Gemeinden. Das war wohl der Sinn, dass Lukas ihm dieses Evangelium auch gewidmet hat. Ich hatte auch einmal einen solchen Patron Libri bei meinem Buch der Sprüche, ein Bruder, der mir den ganzen Satz mühevoll erstellt hat, sonst hätte es doppelt so viel gekostet. Und als ich ihm dann im Vorwort danken wollte und seinen Namen erwähnen wollte, hat er das abgelehnt. Da steht dann nur im Impressum Adelphos, das heißt zu Deutsch ein Bruder. Satz Adelphos. Und den Namen sage ich ihm nicht, sonst muss er zu oft herhalten für diesen Dienst. Also Lukas, der Erleuchtete, der Lichtspendende. Ach, das wäre schön, wenn auch wir solche Menschen wären, die in einen finsteren Kosmos und in eine immer dunkler werdende Umwelt das Licht des Evangeliums und des Wortes Gottes hineinbrächten und das Wort Gottes darstellen könnten. Aber dieser Lukas war der geliebte Arzt. Dr. Med Lukas würde er sich heute nennen. Er gehörte also zu den einigen wenigen, die in der Gemeinde Gottes weise und edle, starke und vermögende sind. In 1. Korinther 1 wird es uns ja gesagt, es gibt in der Gemeinde Gottes nicht viele Weise und nicht viele edle oder hochwohlgeborene und nicht viele starke und einflussreiche. Aber einige wenige gibt es doch hin und wieder, einige wenige gläubige Künstler oder Wissenschaftler oder Kultivierte, nicht so primitive wie ich es bin und Sie es sind. Da wollen wir doch dankbar vermelden, einen Grafen Zinzendorf, einen Philosophen Kierkegaard oder einen Arzt hier im Siegerland, Jung Stilling, oder Professor Heim, der die Brücke geschlagen hat zwischen einer glaubensvollen Theologie und der Naturwissenschaft, oder Professor Köberle, ebenfalls ein durch und durch glaubenssteiger Theologe, oder Erich Sauer in Wiedenest mit seinen wertvollen Büchern, oder die Bewegung Wort und Wissen, die sich auch mit der Verbindung zwischen Bibelaussage und Naturwissenschaft beschäftigt, oder Professor Künnet, der Apologet der Bekenntnisbewegung, mit seinem wertvollen, tiefgehenden Buch Theologie der Auferstehung. Wir sind dankbar für diese einigen wenigen, auch wenn sie nicht immer leicht in unsere gängigen Frömmigkeitsschemata und Verhaltensmuster der Gemeinden einzuordnen sind. Sie geben uns zu tragen und wir geben ihnen zu tragen. Es grüßt euch Dr. Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Und zu diesem Demas wird nun gar nichts gesagt, nur der Name, Mann des Volkes oder Volksführer oder auch vielleicht Volksverführer. Er ist der Mann ohne Gesicht in diesem Verzeichnis der Namen, ohne Prädikat, gerade noch erwähnbar. In 2. Timotheus 4, Vers 10 steht ja das Wort, befleißige dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, weil er den gegenwärtigen Äon liebgewonnen hat. Und er ist nach Thessalonich gegangen, Crescens, aber nach Galatien. Sehen Sie, und das heißt nun nicht unbedingt, dass dieser Mann in die Welt gegangen ist und ein Hurer geworden ist, so wie man das immer auslegt, oder dass er den Glauben völlig weggeworfen hat. Ich stimme hier mit einigen Auslegern überein, dass dieses, er hat den gegenwärtigen Äon liebgewonnen und ist in die Gemeinde nach Thessalonich gegangen, etwas anderes auf sich hat. Er hat die Methoden dieser Weltzeit liebgewonnen, dem krassen Gegensatz stehen zu dem, was der Apostel Paulus in der Wortverkündigung und Missionierung der Welt praktizierte. Und davon können wir ja heute ein Lied singen. Was das heißt, wenn man die Zäune zwischen der Gemeinde des lebendigen Gottes und draußen so lange niederreißt, bis kein Unterschied zwischen drinnen und draußen mehr zu erkennen ist. Und da wächst dann unsere Jugend hinein, da werden schon die Kinder auf diese Dinge dressiert und dann gibt es im Grunde keine echten Übergaben mehr. Ich habe kürzlich gelesen in der Zeitschrift der Bekenntnisbewegung unter der Überschrift »Müssen Gemeinden attraktiv sein?« Wo aber steht, dass es für unsere Gottesdienste und Bibelstunden ein Prüfungskriterium wäre, dass sie für dem Glauben fernstehende Menschen attraktiv sind? Wo steht, dass sich in ihnen alle Leute wohlfühlen müssten? Wo steht, dass zahlenmäßiges Wachstum einer Gemeinde ein Zeichen für Segen und die Popularität bei der Welt ein Maßstab für Erfolg wäre? Gottesdienste sind weder Talkshows, noch Zirkusarenen, noch Opernhäuser. Und das hat schon der große Evangelist Spörtchen gewusst, Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat eine Schrift verfasst unter dem Titel »Schafe weiden oder Böcke belustigen« und er schreibt in Auszügen: Selten hat der Satan den Gemeinden etwas Schlaueres eingeredet, als dass es ein Teil ihres Auftrages sei, den Menschen Unterhaltung zu bieten, um sie gewinnen zu können. Und so ist das Zeugnis der Kirche immer mehr verflacht und leider auch der Freikirchen und Gemeinschaften. Mit dem Argument, dass man so besser die Massen erreichen könne. Spurgeon hat dann Epheser 4,11 kommentiert, wo die Lehrer und Hirten, Evangelisten und Propheten erwähnt werden. Und er sagt dort, wo ordnen wir da die Spaßmacher ein? Der Heilige Geist erwähnt sie nicht. Wurden die Propheten verfolgt, weil sie die Zuhörer zum Lachen brachten oder weil sie sich weigerten, dieses zu tun? Und so sind wir heute zu einem Evangelium gekommen, hier und da und weltweit, das man ein Hollywood-Evangelium nennen könnte. Die Predigten werden immer kürzer, weil der moderne Mensch ja angeblich nicht länger als eine Viertelstunde zuhören kann. Sie werden immer flacher, weil man dann Außenstehende verprellen könnte. Die Rede von Sünde und Gericht kann Außenstehenden doch nicht vermittelt werden, zugemutet werden. Stattdessen treten Musikdarbietungen, lange Anspiele, Pantomimen, Jongleure und Gaukler, Clowns und was es da immer gibt, Hip-Hop-Gesänge und Fragebogenaktionen, wo man dann feststellt, welcher Jahrgang in der Gemeinde am stärksten repräsentiert ist und deshalb auch am meisten zu sagen habe. Grüße Demas, der diese Welt liebgewonnen hat, diesen Äon. Wilhelm Busch hat in dieser Beziehung einmal von einem Friedhof der Gestrandeten geredet. Ein ernstes Wort. Und ihrer werden im Neuen Testament etliche genannt. Demas war sicher ein Mann im Mitglied Verzeichnis einer Gemeinde. Aber er war ein Mann ohne Prägung, ohne Gesicht, ohne geistlichen Einfluss. Vers 15 bis 16. Grüßet die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Ekklesia, die in seinem Hause ist. Er hatte also eine Hausgemeinde. Nymphas heißt der dem Bräutigam Zugehörige. Paulus wollte ja die Gemeinde wie eine reine Jungfrau dem Christus zuführen, dem Bräutigam. Grüßet die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Ekklesia, die in seinem Hause ist. Und wenn der Brief bei euch verlesen worden ist, so sorget dafür, dass er auch in der Gemeinde zu Laodicea verlesen werde. Und dass auch ihr den aus Laodicea leset. Und so fand ein reger Austausch zwischen den Gemeinden und den Hausgemeinden statt. Auch die Briefe wurden auf diese Weise ausgetauscht und abgeschrieben. Und dieses alles trug bei zum Werden des neutestamentlichen Kanons. Die Apostelbriefe waren also schon bald ein Teil des Wortes Gottes. Und man hat nicht mehr nur das Alte Testament vorgelesen, so wie es Paulus einmal sagt, halte an mit Vorlesen, sondern man hat die Apostelschriften hinzugefügt. Und dann Vers 17. Und saget dem Archippus, achte auf den Dienst, den du im Herrn Jesus empfangen hast, damit du ihn auch erfüllest. Archippus heißt der Pferdefürst oder der Herrscher über Pferde. Und die Pferde sind in der Heiligen Schrift ein Symbol, ein Bild für menschliche Leidenschaften und Begierden. Deshalb sprechen wir ja auch gerne davon, wenn einer seine Begierden nicht zu zügeln vermag, dass ihm die Pferde durchgegangen sind. Und es gibt Brüder, die sagen, wenn sie sich einmal recht loslassen, das sei dann Eifer für Gott. Nein, nein, wir haben in einer heiligen Disziplin zu stehen und in einer Herrschaft über unsere seelischen Begierden und fleischlichen Begierden, sonderlich im Dienste Jesu. Archippus, der Pferdefürst, der Herrscher über Pferde, so darf ich das auch einmal sagen, einfach weil ich die biblischen Namen liebe. Dieser Mann hat einmal eine feierliche Einsetzung in den Dienst Jesu erfahren, vielleicht ähnlich wie Timotheus, der das schöne Bekenntnis angesichts aller Ältesten ablegte in der Gemeinde, dem dann die Hände der Apostel und der Ältesten aufgelegt worden sind zur Einsetzung in einen besonderen Dienst und den dann Paulus als seinem echten Kinde geschrieben hat, erwecke immer wieder neu die Gnadengabe, die in dir ist, durch Handauflegung der Ältesten. Fache sie an und erfülle deinen Dienst. Und da müssen Sie sich das nun vorstellen, was hier geschehen ist. Sage dem Archippus, achte auf deinen Dienst. Du hast ihn von dem Herrn Jesus empfangen. Achte darauf, dass du ihn auch erfüllest. Da wurde dieser Brief öffentlich in der Gemeinde vorgelesen. Und da sitzt dieser Archippus mit hochrotem Gesicht, wo er jetzt diese Botschaft Jesu aus dem Munde des Apostels hört. Vielleicht war er in Gefahr, seinen Dienst zu vernachlässigen, seinen Dienst nicht mehr in der rechten Treue zu tun. Da wird ihm ganz persönlich gesagt, Archippus, das lässt dir der Apostel sagen, achte auf deinen Dienst, den du im Herrn Jesus empfangen hast, damit du ihn auch erfüllest. Ich möchte hiermit schließen, aber vielleicht vorher noch zu diesem Archippus, das Wort aus Esther 4, 13 bis 14. Esther 4, 13 bis 14. Und Mordecai ließ Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du allein im Hause des Königs von allen Juden entkommen wärest, denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigest, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Orte her entstehen. Du und deines Vaters Haus, ihr werdet aber umkommen. Ja, wenn wir schweigen in unserem Dienst, wenn wir unseren Dienst vernachlässigen, der Herr ist nicht auf uns angewiesen. Wir sind unnütze Knechte und doch gilt uns dieses Wort. Denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigest, so wirst Befreiung und Errettung von einem anderen Orte her entstehen. Sage dem Archippus, achte auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn auch erfüllest. Der Gruß mit meiner des Paulus eigener Hand. So hat dieser Mann mit einer Augenkrankheit geschrieben. Sehet, mit welch großen Majuskeln habe ich euch geschrieben. Der Gruß mit meiner des Paulus eigener Hand. Gedenken meiner Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Lass die Deinen noch auf Erden ganz nach Deinem Herzen werden, mache Deine Kinder schön. Abgeschieden, klein und stille, sanft, einfältig wie Dein Wille und wie Du sie gern willst sehen. Amen.